Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Herzliches Willkommen auch von mir nochmal an alle Gäste und alle Geschwister. Für alle, die es komisch finden, dass wir Predigtbewertungsbogen haben, wir befinden uns in einer Predigtschulung, deswegen gibt es solche Bögen. Ja, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ja, bevor ich mich vorstelle, stellen wir das Mikrofon ein, das ist auch wichtig. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christian, ich bin 32 Jahre alt, darf dieser Gemeinde im Leitungskreis mitdienen. In meinem beruflichen Alltag, um Geld zu verdienen, bin ich gelernter Holzblaser, Instrumentenmacher, mache aber auch noch andere Sachen nebenbei. Wem es interessiert, kann ich gerne nach der Predigt noch darauf ansprechen. Ja, ich freue mich heute mit einer Predigt euch dienen zu dürfen. Warum? Weil die Vorbereitung mein persönliches Leben schon ein Stück weit verändert hat. Und ich hoffe, ihr könnt auch etwas daraus mitnehmen, was bleibend ist. Es ist einfach super, wenn man etwas machen kann, was bleibenden Wert hat und was Menschen näher zu Gott bringt. Ich finde, das ist ein Riesensegen und ich bin dankbar, dass Gott mich auch in diesen Dienst berufen hat. Der oder die regelmäßig unseren Gottesdienst besuchen, die ahnen vielleicht schon, was heute dran ist. Nein, es ist nicht Apostelgeschichte 2, weil wir heute Pfingsten haben, sondern wir befinden uns, wie vorhin schon gesagt, immer noch in der Predigtschulung, pressen gemeinsam den ersten Thessalonicher Brief aus. Und ja, was haben wir heute vor? Zuerst verschaffe ich uns einen kurzen Überblick über das, was wir in den vergangenen Wochen, Monaten schon gehört haben. Dann beschäftigen wir uns mit der Auslegung unseres heutigen Predigttextes und anschließend kommen wir zur praktischen Anwendung Fürbitte und wie man intelligent und ausdauernd für Geschwister Fürbitte tut. Spannendes Thema, also in meinem Leben hat sich einiges verändert. Ja, und zum Schluss mache ich nochmal eine ganze kurze Zusammenfassung und hoffe, ja, ich kann euch viel mitgeben. Für mich persönlich war die Predigtschulung schon ein Riesengewinn, weil ich mich intensiv mit diesem Brief beschäftigen durfte. Das hatte die Folge gehabt, dass mir dieser Brief ein Stück weit lebendig geworden ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich durfte mich irgendwie so ein Stückchen in diese Zeit hineinversetzen und habe gemerkt, ja, wie Gottes Wort auch heute noch lebendig ist. Ich durfte in die Zeit eintauchen, in der Paulus, Silvanus und Timotheus unterwegs waren, Gemeinde gegründet haben und in einer Zeit, wo unsere kleine Newcomer-Gemeinde, die Thessalonicher, am Aufstreben waren. Warum sage ich jetzt kleine Newcomer-Gemeinde? Ich möchte damit die Thessalonicher nicht verniedlichen, sondern einfach nur deutlich machen, dass die Thessalonicher eine ganz, ganz junge Gemeinde waren, aber schon eine riesen Ausstrahlung hatte. Unter Verfolgung haben sie ihren Glauben bewahrt und hatten eine riesen Strahlkraft, so dass nicht nur die Leute in Thessalonich sich gewundert haben, was ist da los, sondern dass die ganze Region gemerkt hat, da ist irgendwie eine ganz große Sache am Entstehen. Unter wirklich harten äußeren Bedingungen haben sie die frohe Botschaft aufgenommen und haben sich von ihrem alten Leben hin zum lebendigen Gott bekehrt. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Menge Gebet dabei eine Ursache war. Klar, die Kraft Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes, es hat Menschen gebraucht, die die Botschaft irgendwie weitergetragen haben. Aber ein ganz großes Thema ist, denke ich, das Gebet darunter war, was dazu geführt hat, dass so eine Ausstrahlung, so eine Wirkung geschehen konnte. Ein Bruder aus der Predigtschulung hat den Vergleich von Thessalonich zu unserem wunderschönen Spandau gezogen. Und ich fand diesen Vergleich irgendwie auch genial. Ich wünschte mir, wenn Paulus im Himmel einen Brief uns senden würde, dass er uns auch so viel Positives senden könnte. Dass er auch schreiben könnte, dass unsere Gemeinde ein Vorbild in ganz Berlin geworden ist. Wir haben gehört, dass Paulus und sein Team keine eigennützigen Gedanken bei der Verkündigung hatten und Menschen gefallen wollten oder das schnelle Geld suchen wollten. Nein, sie haben wirklich die Menschen lieb gehabt, wie ihre Kinder. Und sie wollten eben nicht anderen Menschen gefallen, sondern sie wollten Gott gefallen. Er hat die Herzen geprüft und hat die Thessalonicher Paulus und sein Team für tauglich gefunden. Und auch wir wollen uns heute ein Gradmesser für Tauglichkeit anschauen. Ich bin der Meinung, dass unser Gebetsleben ein Gradmesser für unsere Beziehung ist und dass daran sichtbar wird, was in unseren Herzen ist. Zurück zu Paulus. Das Team wollte nicht nur ihren Job erledigen und dann abdampfen, so nach dem Motto Dienst nach Vorschrift. Nein, er schreibt, dass sie die Menschen dort sehr lieb hatten, wie Eltern sich um ihre Kinder gekümmert haben. Doch das Glück hielt nicht lange an und unser Missionsteam musste nach nur 3 Sabbaten, also nach 3 Wochen, schon wieder aufgrund von Verfolgung abziehen. Paulus und seine Freunde, die inzwischen in Athen angekommen sind, machen sich sehr viele Gedanken, wie es der jungen Gemeinde wohl gehen wird. Sie starten 2 Anläufe, um nach Thessalonich zu kommen, doch beide werden von dem Satan verhindert, haben wir gehört. So schickten sie Timotheus los, um die Lage dort vor Ort zu checken. Timotheus hatte wunderbare Nachrichten, als er zurückkam, nämlich, dass die Thessalonicher standhaft geblieben sind. Wir haben erfahren, dass die Thessalonicher das Evangelium nicht als Menschenwort aufgenommen haben, sondern als Gottes lebendiges Wort. Tun wir das heute auch noch? Oder lutschen wir uns das eckige Rund nach der Meinung, dass, was der Prediger da zu sagen hat, ja, klingt ganz gut, aber trifft nicht auf mich zu? Und kommt es dann wirklich nach der Predigt am Sonntag zu einer Anwendung in unserem Leben, in unserem geistlichen Alltag so, dass man sagen kann, dass Wachstum geschieht? Ich finde, das ist eine herausfordernde Frage und wenn ich so zurückschaue, naja. Kommen wir zur Auslegung unserer Predigt. In unserem Predigttext heute in 1. Thessalonicher 3, Verse 9 bis 13 sind wir an einer besonderen Stelle angekommen, denn hier nimmt der Brief eine Wendung und ein Abschnitt des Briefes wird beendet. Paulus bringt sein Papier auf Papyrus und nach diesem Gebet beginnt Paulus, die Thessalonicher zu lehren und ermahnen. Er schießt nicht einfach los, sondern bringt die Angelegenheit erst im Gebet vor Gott, weil er weiß, nur Gott, nur der Herr kann Herzen verändern. Daraus können auch wir, denke ich, lernen. Wenn wir so handeln, also erst beten und dann loslegen, würde das unsere Beziehungen auf das nächste Level erheben, würde ich denken. Kommen wir zu unserem Text. Ich lese ihn mal uns ganz vor. 1. Thessalonicher 3, Verse 9 bis 13. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, wobei wir Nacht und Tag aufs Inständige bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Ich möchte nun dieses Gebet mit euch Vers für Vers durchgehen. Das Gebet von Paulus beginnt mit Dank, anders ausgedrückt auch mit Anbetung. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Paulus freut sich so sehr über die Thessalonicher, dass er gar nicht richtig weiß, wie er seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kann. Vielleicht fehlen ihm auch einfach die Worte. Ein Leben mit Gott kann schon manchmal sprachlos machen. Versetzt euch in seine Lage. Du leidest unter Verfolgung, kommst nach Thessalonich, verkündest dort das Evangelium mit dem Wissen, dass auch hier wieder ein persönlicher Shitstorm auf dich losbrechen kann, der ganz real in einer Steinigung seinen Höhepunkt findet. Es entsteht eine junge Gemeinde, doch ein wütender Mob vertreibt dich aus der Stadt. Du musst fliehen und diese liebgewonnenen Menschen verlassen, für die du Verantwortung hast. Ein halbes Jahr betest du Tag und Nacht für sie und weißt nicht, was los ist. Ist ja nicht wie heute, dass man schnell eine WhatsApp schreiben kann und dann weiß, es geht ihnen gut, sondern sie wussten es einfach nicht. Und dann kommt Timotheus mit solchen wunderbaren Nachrichten. Es geht deinen geistlichen Kindern gut und sie haben die ersten Glaubenssiege errungen. Ich denke, das gab eine Explosion in Paulus. Die Gewissheit, die in ihm gebrodelt hat, bahnt sich ihren Weg und all der Druck entlädt sich in Freude, die wie bei einem Vulkanausbruch sich entlädt. Yeah! Also, er war richtig begeistert. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn ich Nachrichten von Freunden bekomme, dann, wo sie irgendwas mit Gott erlebt haben, dann bin ich einfach von Herzen dankbar. Wie ist das bei dir? Hast du auch so eine Freude, wenn junge Geschwister sich gut entwickeln, oder siehst du eher die Probleme, die sie mitbringen und ihre Altlasten? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns über unsere Geschwister freuen, gerade über die Jungen, auch wenn sie nicht perfekt sind und Fehler machen. Übrigens, wir sind es auch nicht. Erlaubt mir noch eine Frage. Fiebern wir auch so wie Paulus mit und begleiten sie im Gebet durch Dank und Fürbitte? Oder wird die Begleitung am Sonntag nach einer oder bei einer kurzen Begrüßung zum Gottesdienst schon wieder auf? Machen wir weiter mit Vers 10. Wobei wir Nacht und Tag aufs Inständige bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. In Vers 10 bekommen wir einen Einblick in das Gebetsleben von Paulus. Er bittet nicht nur einmal am Tag, sondern Tag und Nacht inständig. Wir haben schon gehört, dass damit nicht gemeint ist, dass Paulus 24/7 am Tag am Beten ist, sondern eher die Regelmäßigkeit seiner Gebete über einen längeren Zeitraum oder auch eine Lebenshaltung des Gebets. Im Judentum, zur Zeit, in der Paulus lebte, war es üblich, dass man sich 2 oder 3 Mal am Tag zum gemeinsamen Gebet traf. Vermutlich wird Paulus noch öfters gebetet haben, aber ich denke, er hatte auch seine festen Zeiten. Letztens hatte ich den Satz, diesen provokanten Satz gehört: Wer nicht zu regelmäßigen Zeiten betet, der betet auch nicht zu unregelmäßigen Zeiten. Auch wenn Paulus nicht körperlich anwesend ist und ihnen helfen kann, so hilft er im Gebet seinen verwaisten Kindern in Thessalonich. Beten geht immer. Als nächstes steht im Vers 11, unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Paulus hat das dringende Bedürfnis, seine Geschwister zu sehen. Das zeigt wieder, wie wichtig ihm seine Geschwister geworden sind. Wer gut aufgepasst hat, kann sich erinnern, dass Paulus schon 2 Mal versucht hatte, nach Thessalonich zu kommen. Doch der Satan hat sie daran gehindert. Paulus legt seinen Weg in die Hände des Vaters. Er macht sich ganz von ihm abhängig, will keine eigenen Wege gehen, sondern der Herr Jesus soll den Weg frei machen. In Psalm 37, Vers 5 können wir lesen: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Das macht Paulus. Doch dieser Herzenswunsch von Paulus, wieder nach Thessalonich zu kommen, wird sich erst ca. 6 Jahre später erfüllen. Alles hat seine Zeit. Und bei Gott laufen die Uhren manchmal langsamer, als wir uns das selbst gerne wünschen. Doch trotz der Entfernung waren sie im Herzen durch das anhaltende Gebet verbunden. Wie ist das bei dir? Kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, dass du mit Geschwistern im Gebet verbunden bist, die du schon länger nicht mehr gesehen hast? Oder gilt bei dir eher das Motto, aus den Augen, aus dem Sinn? Ich habe mich zumindest ertappt gefühlt. Falls es dir so geht wie mir, willkommen im Club. Heute wäre die Möglichkeit, etwas zu ändern. Zurück zum Vers 12 und 13. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Bevor ich mit der Auslegung fortfahre, möchte ich mit euch noch einen Begriff klären, der, denke ich, ganz wichtig ist, um den Vers richtig zu verstehen. Und zwar der Begriff Herz. Was ist mit Herz gemeint? Sollen die Thessalonicher regelmäßig Sport machen und sich gut ernähren, um ein starkes Herz zu bekommen? Nein, natürlich nicht. Mit Herz, griechisch Kardia, daher auch der Begriff Kardiologe, ich war letztens dort gewesen und da ist mir das auch mal so begegnet, ist etwas anderes gemeint. Mit Herz ist der innere Mensch gemeint. Es ist der Sitz der Entscheidungen und Willensentschlüsse. Mit dem Herz empfindet der Mensch Freude, Angst, Schmerz und anderes. Aber in den weitaus meisten Fällen entspricht es dem, was wir Verstand und Gedächtnis nennen. Der Hebräer denkt mit dem Herzen. Im Herzen wohnt aber auch die Liebe. Kardia meint die ganze Person im christlichen Leben. Übrigens, das ist im Neuen Testament die einzigste Stelle, wo um ein starkes Herz gebetet wird. In unseren letzten beiden Versen geht Paulus in die Fürbitte über und bittet den Herrn für das geistliche Wachstum der Thessalonicher. Er bittet konkret, dass sie in Leben zunehmen, damit sie als geistliche Person stark werden, um untadelig in Heiligkeit zu sein. Die Stärke des Herzens ist also wohl eine Entschlusskraft, um gute, heilige Entscheidungen zu treffen, verbunden mit Liebe. Je größer die Liebe, desto stärker das Herz. Gleich am Anfang des Briefes schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 3, dass sie sich an ihre Bemühungen in der Liebe erinnern. Doch die Bemühungen alleine reichen nicht aus. Genauso wenig, wie es bei uns heute reichen würde, wenn wir nur bemüht wären. Wir haben in unserer Gemeinde einige Lehrer und ich denke, wenn ich sie fragen würde, was meint ihr oder was versteht ihr unter bemüht, dann würde vielleicht so etwas in die Richtung kommen, ja, also er hat sich schon richtig viel Mühe gegeben, aber da ist doch noch Luft nach oben. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir können gar nicht genug lieben. In Liebe zunehmen ist ein lebenslanger Prozess und auch ein Gradmesser der Heiligung. Mir gefällt der Satz, das Leben ist wie eine Langzeittherapie. Wir lernen bis zum Ende. Wie ist das zu verstehen, mit untadelig in Heiligkeit zu sein? Das klingt ja schon nach Perfektionismus oder Gesetzlichkeit. Damit ist nicht gemeint, dass sie jetzt überall perfekt sein müssen, sondern es geht vielmehr darum, dass sie erstmal keinen Tadel bekommen. Also die groben Sünden aus dem Leben rausschmeißen und sich bemühen, es ernst meinen und dranbleiben. Überlegt mal, wie euer geistliches Leben nach einem halben Jahr aussah. Warst du perfekt? Paulus weiß natürlich, dass diese überreiche Liebe nur von Gott gewirkt werden kann, weil es eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Ihr erinnert euch vielleicht an Galater 5, Vers 21 oder so. Paulus betet für sie. Gerade in Zeiten der Verfolgung braucht man das Wirken des Heiligen Geistes. Dort, wo Angst, Wut, Verbitterung einen überfallen, da hilft nicht menschliches Kämpfen, sondern dort kann nur der Heilige Geist diese überreiche Liebe im Leben bewirken. Deswegen geht Paulus mit diesem Anliegen direkt zu Gott, anstatt sie einfach nur zu ermahnen oder mit ihnen zu reden. Wahrheit ohne Liebe oder Gebet kann Gewalt sein. In diesem Gebet gibt es eine kurze Unterbrechung mit dem Einschub, wie auch wir euch gegenüber sind. Paulus und seine Freunde nehmen sich hier selbst als Vorbild und das können sie auch. Ihre Liebe war so groß zu den Menschen, dass sie sich von allen Einschüchterungen des Satans nicht abbringen lassen haben, das Evangelium weiter zu verkündigen. Trotz Verfolgung, Steinigung, Knast, was noch alles geschehen ist, sie haben weitergemacht, weil sie ein Herz voller Liebe hatten. Kommen wir nun zum praktischen Teil der Anwendung. Wenn ihr gut zugehört habt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass es um Gebet geht. Gebet an sich ist ja ein riesengroßes Thema und eines der wichtigsten im christlichen Glauben. Deswegen kann ich das heute nur ein klein wenig anreißen. Es gibt viele verschiedene Arten von Gebet. Wer das vertiefen möchte, Jürgen hat ein Heft dazu rausgebracht, wie man nach dem Vater unser beten kann. Dort werden die 4 oder 5 verschiedenen Arten kurz erläutert. In unserem heutigen Text finden wir das Dankgebet, das Bittgebet um Führung und die Fürbitte für die Thessalonicher. Uns soll es heute um die Fürbitte gehen. Ich weiß nicht, was du mit dem Wort Fürbitte verbindest, aber bei mir schwingt da etwas mit wie Arbeit, langweilig. Ich habe doch eigentlich gar keine Zeit, mein Alltag ist schon so voll, jetzt auch noch ewig Fürbitte machen. Also irgendwie ein bisschen unpopulär in unserer heutigen Zeit, habe ich das Gefühl. Ich war letztens bei uns in einer Kirche gewesen, wo an einem Board die Überschrift war, Beten ist für mich. Und dann konnte man darunter einen Zettel anhängen und draufschreiben, was Beten für einen bedeutet. Müsste jetzt gleich die Folie geben. Hier ist es auch schon. Und mir ist aufgefallen, dass keiner etwas angeheftet hat, wie zum Beispiel, Beten ist für mich, für andere Menschen vor Gott treten oder andere Menschen im Gebet unterstützen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so? Ich kann euch jetzt keine direkte Antwort geben, aber eine Vermutung könnte sein, dass in unserer heutigen Zeit die Menschen immer egoistischer und selbstzentrierter werden und sich viel um sich selbst nur drehen. Ich, meiner, mir, mich. Oder der Gedanke, dass Glaube Privatsache ist und Gott mich nicht für den Bau seines Reiches unter den Menschen braucht. Im Internet habe ich sogar einen Prediger gefunden, der eine ganze Predigtreihe gemacht hat, warum man im neuen Bund keine Fürbitte mehr tun soll. Gott sieht das aber anders. Denn Christus lebt in uns. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er ist unser Herr und König. Mit harten Worten ausgedrückt, wir sind seine Sklaven oder Arbeiter. Er möchte mit uns und durch uns sein Reich bauen. Ja, wir sind auch seine geliebten Kinder. Aber sind wir wirklich seine geliebten Kinder, wenn wir uns ständig nur um uns selbst drehen? Wenn wir nur für unsere eigenen Belange bitten? Wenn das so ist, dann bist du mehr ein Egoist und kein reifer Christ. Wir sind, so steht es in 1. Petrus 2, Vers 5, eine heilige Priesterschaft. Was machen Priester? Richtig, sie stehen vor Gott für andere Menschen ein. Samuel, ein Priester im Alten Testament, ging sogar so weit, dass er sagte, 1. Samuel 12, Vers 23, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Dieser Vers macht mir deutlich, welche Verantwortung wir haben und wie wichtig es ist, dass wir für andere Menschen vor Gott einstehen. In Jesaja 53, der berühmten Prophetie, die auf unseren Retter hinweist, lesen wir, dass Jesus Paka tun wird. Bitte was? Paka ist das hebräische Wort für Fürbitte, aber auch ein Wort, dass Jesus uns entgegenkommt oder dass jemand uns entgegenkommt. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Dieser Vers bringt das Evangelium auf den Punkt. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben und durch ihn haben wir ein neues Leben bekommen. Von der Erfüllung dieser Prophezeiung in Jesaja 53 können wir dann in Johannes 14 lesen. Dort betet Jesus für seine Jünger, aber auch für uns. Das Gebet ist zu lang und unsere Zeit zu kurz. Deswegen nur ein Vers, Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Ist das nicht wunderbar? Es berührt mich zu wissen, dass Jesus gekommen ist, um sein Leben für meine Schuld zu geben. Dass er gekommen ist, um uns zu retten. Und dass diese Person vor über 2000 Jahren schon für jeden Einzelnen von uns gebetet hat. Und dass diese Person vor über 2700 Jahren ungefähr schon in einer Prophezeiung verheißen wurde. Wenn ich durch Jesus Christus dieses Privileg habe, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, eine persönliche Beziehung zu führen, aber nur für meine eigenen Belange, bitte, ist das dann nicht ziemlich traurig und egoistisch, wo er doch sein ganzes Leben für uns gegeben hat? Unser Thema heute ist Fürbitte und wie man intelligent und ausdauernd für Geschwister Fürbitte tut. Bevor ich das noch tiefer ausführe, möchte ich erstmal eine Lanze brechen. Für mich ist dieses Thema auch sehr herausfordernd, weil ich in diesem Bereich selbst noch meine Kämpfe habe und mich entwickeln darf. Wenn ich auf meine ca. 6 Jahre Christsein zurückblicke, ist es mir nur mehr oder weniger gut gelungen, anhalten und ausdauernd für meine Geschwister Fürbitte zu leisten. Zum Beispiel habe ich ein Open Doors Magazin, wo es einen Gebetskalender gibt. Und wie oft ist es mir passiert, dass ich dieses Open Doors Magazin nicht mal ausgepackt habe, geschweige denn für meine Geschwister, die in Verfolgung sind, dann Fürbitte getan zu haben. Deswegen hat die Vorbereitung für diese Predigt viel mit meinem eigenen persönlichen Gebetsleben gemacht und die Vorbereitung bestand viel aus Gebet. Zum einen habe ich aber einen Ort gefunden, wo ich wunderbar beten kann, und durch die Regelmäßigkeit durfte ich auch die Erfahrung machen, dass die Zeit viel schneller vergeht, wenn man einmal anfängt. Meine Einstellung zum Gebet hat sich geändert. Es ist einfach schön, wenn man vor Gott zur Ruhe kommen kann, wenn man auftanken kann und wenn man lernt, dass Gebet nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern dass auch etwas zurückkommt. Mir ist bewusst geworden, wie wichtig Gebet ist. Ich bin dankbar, dass Gott mich so auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. Als Teil des Leitungskreises habe ich eine Verantwortung vor Gott und den anvertrauten Menschen und sollte lernen, ein Vorbild zu sein. Doch auch ihr solltet lernen, ein Vorbild zu sein und euch dieser Verantwortung stellen. Ihr seid auch an viele Orte gestellt, angefangen in Schule, Studium, Jugend, Arbeit, Gemeinde. Und auch dort habt ihr eine Verantwortung, wo euch Menschen anvertraut sind, für die ihr bitten dürft. Vorhin hatte ich schon den Satz gesagt, dass Gebet der Gradmesser für meine Beziehung sein kann. Und ich würde sogar sagen, dass mein Fürbittverhalten ein Gradmesser für meine Liebe zu den Menschen ist. Fürbitte ist praktizierte Nächstenliebe im stillen Kämmerlein. Wer keine Fürbitte tut für andere, hat kein Interesse an Menschen, weder an Gläubigen noch an Ungläubigen. Kommen wir zum Thema Fürbitte und wie man intelligent und ausdauernd Fürbitte für Geschwister tut. Ich habe uns 6 Tipps mitgebracht. Mein erster Tipp ist, sich bewusst Zeit zum Gebet für andere zu nehmen. Wenn du das nicht bewusst machst und dir die Zeit freischaufelst, dann wird es ziemlich schnell passieren, dass andere Dinge diese Zeit einnehmen. Es passiert leider ziemlich selten, dass wir aus Versehen zu viel beten. Ups, zu viel gebetet. Also kam bei mir noch nicht so häufig vor. Gebet ist meistens eine bewusste Entscheidung, die uns oft schwerfallen kann. Wir leben in einer schnellen Welt mit dem Motto höher, schneller, weiter. Ihr wisst ja, von was ich rede. Und unsere Zeit ist begrenzt. Wir haben viele Aufgaben, die uns vereinnahmen. Und leider kommt deswegen das Gebet oft zu kurz. Außerdem gibt es da jemand, der kein Interesse hat, dass wir unsere Hände zum Herrn im Himmel erheben. Er hat ein ganzes Arsenal an Ablenkungen auf uns gerichtet. Der Satan hat kein Problem, wenn wir uns Predigten anhören oder wenn wir irgendwelche Dienste aus eigener Kraft erledigen. Aber wenn wir unsere heiligen Hände zum Himmel erheben, dann ist die Kacke am Dampfen. Jürgen Wett schreibt in einem Buch, das Maß der Eindrücke, denen wir heute ausgesetzt sind, vergiftet die Psyche. Ich denke, viele Christen sind vergiftet. Deswegen fällt es ihnen schwer, längere Zeit zu beten und das anhaltend zu tun und mit Gott in Verbindung zu bleiben. Feste Gebetszeiten können uns helfen, ein Mensch zu werden, der für andere im Gebet kämpft und Nächstenliebe praktiziert. Ich habe zum Beispiel angefangen, mir mittags eine Zeit für Gebet zu nehmen. Und Überraschung, je öfter ich das tue, umso leichter wird es. Die Gewohnheit hat eben doch eine Macht. Jeder hat seinen eigenen Tagesablauf und sollte schauen, wie er oder sie das intelligent gelöst bekommt. Vielleicht hilft es dir auch einfach, einen festen Termin im Kalender zu machen oder ja, um dich so daran erinnern zu lassen. Oder ein anderes spezielles Tool, so ein Fitness-Tracker, den man sich ranstecken kann, einstellen kann auf eine gewisse Zeit und dann gibt es eine kurze Vibration und das kann dich erinnern, wieder ein Gebet zu sprechen. Diesen Tipp habe ich mal von einem Arzt bekommen in einer Predigt. Es gibt viele Möglichkeiten und jeder muss da, denke ich, so seinen speziellen Weg finden. Mein zweiter Tipp ist, sich Listen anzulegen, für wen oder was du machen möchtest. Eigentlich bin ich kein Fan davon und ja, habe es aber trotzdem gemacht. Wenn man sich überlegt, wie man Fürbitte auf eine intelligente Art und Weise tun möchte, dann kommt man irgendwie unweigerlich auf diesen Punkt. Wir schreiben so viele Listen, Einkaufsliste, To-Do-Liste, Packliste und so weiter. Wieso also keine Gebetsliste? Der Vorteil, man vergisst keine, es hilft einem über lange Zeit dran zu bleiben und man kann sich gleich Anliegen dazu schreiben. Wir machen es zum Beispiel auch bei uns im Hauskreis. Wie machen wir das? Wir haben eine fleißige Schreiberin oder manchmal auch einen fleißigen Schreiber, der gleich alle Gebetsanliegen mitschreibt und anschließend werden die Gebetsanliegen, diese Liste, in unsere Signalgruppe gesetzt und schon können wir unter der Woche uns merken oder sehen, was wir wollten und haben nächste Woche dann gleich irgendwie so einen Einstieg, können uns austauschen und Gott dafür danken, was er in unserer Woche schon wieder bewirkt hat. In unserer kurzen Zeit im Hauskreis haben wir schon so viel Dank und Freude erleben dürfen, dass es einfach wunderbar ist, das irgendwie so schwarz auf weiß zu haben. Ein weiterer wertvoller Tipp ist, sich die Gemeindeliste geben zu lassen und für deine Geschwister zu beten. Glaub mir, bei den meisten drückt irgendwo der Schuh und so hat man auch die Chance, gleich sie näher kennenzulernen, wenn du sie zum Beispiel nach Gebetsanliegen fragst. Wenn dir das zu viel ist oder du nicht traust oder nicht weißt, was du für andere beten sollst, wir haben hier einen QR-Code, der führt zu Jürgens Internetseite, wo er eine Liste hat mit über 80 Gebetsanliegen oder Fürbitsanliegen für seine Geschwister. Er hat diese Liste damals für seine Kinder gemacht, um so Fürbitte zu leisten, aber mittlerweile ist sie weit darüber hinausgegangen. Wenn du das mit diesen technischen Hilfsmitteln nicht machen möchtest, dann sprecht gerne mich an und ich kann euch da andersweitig weiterhelfen. Außerdem könnte man anfangen, diese Gebetslisten zu unterteilen in Gebet für Missionare, Gemeinden, christliche Werke, Hilfsorganisationen, Freunde, Familie, wie auch immer. Werdet erfinderisch. Wie immer du das auch anstellst, das sind alles hier nur Vorschläge, aber setz dich bitte mit diesem Thema auseinander. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Mein dritter Punkt ist, betet in der Gemeinschaft. Manchmal fällt es schwer, alleine zu beten. Eine regelmäßige Gebetsgemeinschaft kann dir helfen, dran zu bleiben. Auch Paulus betete in der Gemeinschaft. In unserem Text steht, dass sie Tag und Nacht beteten. Wir haben in unserer Gemeinde mehrere Gebetstreffen. Ihr seht es ja hier vorn und ja, fotografiert es euch ab. Ich denke, die Geschwister würden sich riesig freuen, wenn die noch mehr Zulauf haben. Außerdem haben wir Heike, die die Frauengebetsbewegung hat, wo auch ab und zu, ich weiß nicht, einmal im Monat sich hier getroffen wird und zusammen gebetet wird. Auch das ist eine super Möglichkeit, ausdauernd auf lange Zeit für andere Menschen sich einzusetzen und dran zu bleiben. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Der vierte Punkt, der dir helfen kann, ist der Ort meiner Begegnung oder schaffe eine gute Atmosphäre für Gebet. Bringt Abwechslung in euer Gebetsleben, zum Beispiel Ortswechsel, Gebetsspaziergang, kleine Kapelle oder ändere die Atmosphäre mit Weihrauch, Kerzenschein, was auch immer. Manchmal können solche Kleinigkeiten helfen, die Gebetszeit zu einer echten Freude zu machen und zu einer intimen und besinnlichen Zeit zwischen Gott und dir. Wir sind alle unterschiedliche Menschen und haben unsere ganz eigene Art und Weise, wie wir mit Gott kommunizieren. Die einen sind eher emotional und ihnen hilft es, mit Impulsen von außen zu arbeiten, und die anderen sind eher nüchtern und gehen auf die Knie und beten. Ich will nur deutlich machen, dass wir alle anders sind, dass wir unsere unterschiedlichen Arten haben, wie wir mit Gott kommunizieren, und jeder sollte wirklich seinen eigenen Weg finden. Lass dich da auch vom Heiligen Geist leiten. Mein fünfter Punkt wäre: Interessiere dich für das Reich Gottes. Informiere dich über christliche Werke, zum Beispiel Open Doors Gebetskalender, aber dann macht es nicht so wie ich, sondern betet auch dafür. Oder, ja, vor kurzem war ich noch auf einem Open Doors Gebetstag gewesen und die Zeugnisse, die ich dort hören durfte, waren wirklich ermutigend. Auch heute ist es so, dass Geschwister wie die Thessalonicher damals in Not sind. Wenn wir an die Christen in Nordkorea denken, die eingesperrt sind, die verfolgt werden, die sich nicht öffentlich treffen können, dann ist das eine ähnliche Situation, wie sie Paulus erlebt hatte. Wir können selbst nicht so viel helfen, aber was wir tun können, ist wie Paulus auf die Knie gehen und für diese Menschen zu beten. Oder lass dir einfach eine Kontaktliste, lass dich auf eine Kontaktliste von Missionaren setzen oder aufnehmen. Und auch hier haben wir es wieder. Selbst die Missionare haben ihre Listen. Ich selbst bin auch ein Freund der Gideons und bekomme ab und an eine Mail geschickt von Mitgliedern, wo sie berichten, was sie Tolles, ja, mit Gott erlebt haben. Falls du da mehr Infos möchtest, dann sprecht gerne Sascha an. Er ist Mitglied bei den Gideons und freut sich wahrscheinlich auch, wenn er Menschen mit aufnehmen kann auf die Freundesliste. Oder eine andere Sache wäre, wir haben die Gem-Arbeit. Dort gibt es eine Gebetspatenschaft. Falls du dort Verantwortung für ein Kind oder mehrere Kinder übernehmen möchtest, dann sprich gerne Jenny an. Der sechste und letzte Punkt ist: Informiere dich über dein Umfeld. Infos über deinen Kiez, über Deutschland und so weiter sind auch hilfreich, um in die Fürbitte zu gehen. Wir sollen schließlich auch für unser Land und die Machthaber bitten. In Jeremia 29, Vers 7 lesen wir auch dazu: Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch Gefangenen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Bei der Vorbereitung auf die Predigt habe ich überlegt, wo ist denn das erste Mal in der Bibel Fürbitte vorgekommen, und bin dabei auf Abraham gekommen, wo er damals mit Gott um die Stadt Sodom und Gomorra irgendwie verhandelt hat und da versucht hat, etwas Gutes herauszuholen. Kommen wir nun so langsam zum Ende. Was wollte ich euch heute mit dieser Predigt sagen? Wir haben gesehen, dass Paulus und sein Team sich viele Gedanken gemacht haben um ihre geistlichen Kinder in Thessalonich. Paulus konnte nicht viel tun und selbst zu ihnen kommen, aber was er tun konnte, war, Tag und Nacht für sie zu beten. Paulus war ein Mann des Glaubens und er wusste, dass Gebet seine mächtigste Waffe ist und die Hand Gottes in Bewegung setzt. Davon hat er rege Gebrauch gemacht. Ich wollte euch ermutigen, im Gebet nicht nachzulassen und euch dazu ein paar praktische Tipps geben, um anhaltend für andere zu beten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das passiert nicht einfach so, sondern werde konkret und überleg dir, was du in der nächsten Zeit umsetzen möchtest. Machen ist wie denken, nur krasser. Außerdem wollte ich die, die müde geworden sind, wieder wach bringen. Nicht nachzulassen und euch ins Gedächtnis zu rufen, wie wichtig eure Gebete für andere Menschen sind. Haltet an am Gebet. Ihr seid wahre Helden, weil ihr die wichtigste Aufgabe tun könnt, die Gott euch mit anvertraut hat, für andere einzustehen. Und ihr macht einen prima Job, deswegen bleibt dran. Mir ist auch bewusst, dass jeder Einzelne an einer ganz anderen Stelle im Leben steht und seine eigenen Herausforderungen und Kämpfe im Alltag hat. Deswegen soll hier keiner traurig oder frustriert aus dem Gottesdienst herausgehen und denken, na toll, noch eine Last mehr, ich habe schon so viel zu tragen. Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Dankeschön, Christian. Wenn das so ist, dann wäre eine reife Reaktion, einfach mit einem Bruder oder einer Schwester darüber zu reden und gemeinsam dafür Fürbitte zu tun. Denn das ist es, um was es geht, dass wir gemeinsam zusammen mit Gottes Hilfe wachsen und uns den Herausforderungen stellen, die im Alltag auf uns warten. Bonhoeffer schrieb in einem Buch Gemeinsames Leben, das Gebetbuch der Bibel, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. Also, seid wachsam und betet füreinander. Wenn du im Glauben wachsen möchtest und an Heiligkeit zunehmen möchtest, dann führt kein Weg am Gebet vorbei. Ein letztes Zitat, was ich noch mit euch teilen möchte, ist aus dem Buch Der kniende Christ, was ich euch noch als Empfehlung mitgeben möchte. Dort heißt es, bei keinem Christen ist das geistliche Leben tiefer als sein Gebetsleben. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, schreibt Jakobus. Lasst uns gemeinsam füreinander einstehen und wir werden Gottes übermächtiges Handeln in unserem Leben erleben und überreich gesegnet werden. Ich möchte noch ein ganz kurzes Zeugnis mit euch teilen zum Thema Gebetslisten, was mir wichtig geworden ist. Als ich die Predigt vorbereitet habe, saß ich so dort und habe meine Liste für Personen mit Suchthintergrund hervorgekramt und habe dort für 3 Leute oder für noch mehr Leute gebetet. Und an diesem Tag hatte ich dann Kontakt zu 3 Leuten bekommen, wo ich schon länger nichts mehr gehört habe. Der eine war ein Dealer von mir, mit dem ich früher konsumiert habe und wo Leute sagen würden, boah, das ist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Es ist ein Wunder, dass der überhaupt noch lebt. Und der hat mir am Abend oder in der Nacht eine Nachricht geschrieben, dass er jetzt auf einer Langzeittherapie ist, dass diese Langzeittherapie sogar christlich-evangelisch geführt ist und dass er bei uns, bevor er dorthin kam, in einem Uhrenladen war, dass ihn da eine Frau nach der Handynummer gefragt hat, ihn ein Buch schenken wollte. Er fragte, ist das eine Bibel? Nein, so ähnlich, sagte er. Und als er es zu Hause aufgemacht hat, es ist der Bibelraucher gewesen, ich weiß nicht, ob es einige von Ihnen kennen, und er meinte, hey, das Buch ist doch ganz gut, so in der Art und Weise. Und das hat mich auch nochmal bestärkt, dass, denke ich, Gott auch ein Freund von Gebetslisten ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration mitgeben und wünsche mir einfach, dass auch ihr zu fleißigen Betern und Beterinnen werdet und das anhaltend tun könnt. Und dann werden wir auch als Gemeinde überreich gesegnet werden, so wie die Thessalonicher damals.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.